Hi, das ist Bildungsblick. Du hörst die zweite Hälfte von Folge 5 der ersten Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. In dieser Staffel beziehen wir uns immer wieder auf die vorherigen Folgen. Wenn du die ersten Folgen noch nicht kennst, dann hör doch da gerne mal rein. Ansonsten bleib einfach dran. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLLV Wirtschaftsdienstes. Mein Name ist Gerrit und du hörst die erste Staffel Bildungsblick. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Heute mit dem zweiten Teil der Folge 5. Lehrkräftemangel 2. Job oder Flop? Wir haben heute für dich den dritten und den vierten Teil. Es geht um die Attraktivität des Lehrberufs und Ideen des BLVs, wie der Lehrkräftemangel bekämpft werden kann. Wenn du dich für die Zahlenspiele des Kultusministeriums interessierst oder Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel von Seiten der Kultusministerkonferenz interessant findest, dann hör gern in die erste Veröffentlichung rein, das ist die Folge 5.1. Ein bisschen verwirrend, aber wir mussten die Themen aufteilen, weil sie einfach nicht in eine Folge gepasst hätten. Hier bist du aber genau richtig, wenn du dich für die Attraktivität des Lehrberufs interessierst und für Lösungen des BLVs. Wir starten mit Teil 3. Attraktivität.
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch und eine bewusste Entscheidung für unseren Teilzeitumfang ermöglicht es uns, unsere persönliche Lebensgestaltung und Situation zu berücksichtigen. Uns junge Lehrkräfte betrifft dabei auch besonders die Vereinbarkeit unseres Berufes mit der Familie. Nur wenn die Rahmenbedingungen attraktiv gestaltet sind, werden junge Menschen dazu ermutigt, den Lehrberuf anzutreten oder sich überhaupt für ein Lehramtsstudium zu entscheiden. Wir fordern die Politik deshalb auf, mit flexiblen Rahmenbedingungen zeitgemäße Signale für die kommenden Generationen an Lehrkräften zu setzen. Mit einer verpflichtenden Mindeststundenanzahl für unsere Tätigkeit, den Lehrkräftemangel zu bekämpfen, ist ein Trugschluss. Im besten Fall schreckt man junge, motivierte Lehrkräfte ab, mangels Flexibilität der Rahmenbedingungen, überhaupt in den Job einzusteigen oder zu bleiben. Im schlimmsten Fall können langfristige negative Auswirkungen auf die physische und mentale Gesundheit die Folge sein.
Alexander Hecht, Förderlehrer an einer Mittelschule und Vorsitzender des jungen BLVs, den kennt ihr bereits aus der letzten Folge. Da hat er schon viele gute Gründe genannt, warum eine Einschränkung der Teilzeitmöglichkeiten den Lehrberuf wahrscheinlich nicht attraktiver macht. In dieser Folge wollen wir die Attraktivität des Berufs nochmal in den Fokus rücken. Wir fangen ganz vorne an und beginnen mit dem Lehramtsstudium. Ausschlaggebende Beweggründe, warum die meisten Lehrkräfte anfangen zu studieren, sind, dass sie natürlich gern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen und dass sie diese auf ihrem Weg begleiten wollen. Sie wollen den Kindern und Jugendlichen etwas beibringen, egal ob das jetzt Lesen ist, Umgang mit Streit oder die Anwendung der dritten binomischen Formel. Das ist das, was viele als erfüllend bezeichnen und warum sie das Lehramtsstudium aufnehmen. Natürlich mit dem Ziel, am Ende dann vor einer Klasse zu stehen. Schaut man sich aber die Zahl der Lehramtsabsolventinnen an, dann sieht man, dass die gesunken ist. In den letzten 10 Jahren laut Statistischem Bundesamt um fast 15%. Wir machen uns also auf die Spurensuche nach Gründen dafür, dass immer weniger Studierende das Lehramtsstudium absolvieren. Saskia Nichtsjahr, Grundschullehrerin in Niedersachsen und Bildungsinfluencerin auf Instagram, ihr kennt sie unter dem Namen Liniert Kariert, die merkt an, dass die Ausbildung oft nicht zur Realität an den Schulen passt.
Ich merke immer wieder, dass wir viel für den Unterricht, ne, wir lernen Arbeitsblätter zu gestalten und Material zu entwerfen und wir können das auch 10-fach differenziert, aber was wir machen, wenn das Kind dieses 10-fach differenzierte Material in die Hand nimmt und in die Ecke pfeffert oder das Blatt zerknüllt, das lernen wir halt überhaupt nicht. Und wenn man sagt, okay, ein bisschen davon wegbewegen, dass wir nur reine Wissensvermittlung haben, das ist längst nicht mehr der Fall, das sind vielleicht noch 50% und der restliche Teil ist emotionale Begleitung, ne? Das ist so ganz viel soziales Lernen, Kompetenztraining und, und. Und ich bin in dem Bereich nicht so intensiv vorbereitet worden.
Saskia hat selbst in Passau Grundschullehramt studiert und ihr Ref in Niederbayern gemacht. Sie fasst hier zusammen, was viele Junglehrkräfte bemängeln. Die Lehramtsausbildung bereitet viel zu wenig auf die Realität in den Schulen vor. Und diese unzureichende Vorbereitung kann sich schnell rächen und zu Überforderung führen. Das deckt sich mit unserer Erfahrung der Ausbildung in Bayern. Die zeigt, dass das Lehramtsstudium wenig mit dem zu tun hat, was überhaupt im ersten Examen geprüft wird, also am Ende des Studiums. Das heißt dann also, dass Lehramtsstudierende am Ende ihres Studiums das Problem haben, dass sie sich in kürzester Zeit Stoff aneignen müssen, der zwar examensrelevant ist, diesen Stoff können sie dann in den wenigsten Fällen im Referendariat gebrauchen. Ein Beispiel? Selbst angehende AbiturientInnen verstehen bei der zweiten deutschen Lautverschiebung der stimmlosen Plosive, der Interpretation der Tiermetaphorik in Heinrich von Kleists Penthesilea oder den Fußanhängern der Krustazee nur Bahnhof. Von ErstklässlerInnen natürlich ganz abgesehen. Im Referendariat wird dann Wert darauf gelegt, didaktisch höchst wertvolle Stunden zu halten, die akribische Planung erfordern. Nach dem Ref muss sich dann die Junglehrkraft erstmal die Ansprüche des Referendariats wieder abgewöhnen und sich selbst beibringen, wie man den Unterricht eigentlich so vorbereitet, dass man die vorgegebene Stundenzahl unterrichten kann, ohne Tag und Nacht in der Unterrichtsvorbereitung zu hängen. Tja, und dann kommt noch Saskias Punkt dazu. Unterrichten ist ja nur ein kleiner Baustein. Was ist mit all den sozial-emotional herausfordernden Situationen? Was ist mit den Situationen, in denen ein Kind die Unterrichtsvorbereitung komplett sprengt? In denen ich mit Schülerinnen und Schülern umgehen muss, die vielleicht gar nicht in den Unterricht kommen? In denen ich schwierige Elterngespräche führen muss? All das Dinge, auf die im Referendariat und in der Ausbildung davor nicht genügend vorbereitet wird. Ihr merkt also, da passt vieles nicht zusammen. Und das kann natürlich zu einem richtig krassen Frust führen. Ich habe eine fette Ausbildung, die lange gedauert hat und fühle mich trotzdem meinem Beruf nicht gewappnet. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, ob es sein könnte, dass diese fehlende Passung zwischen Lehramtsausbildung und dem Beruf einer der Gründe ist, warum der Lehrberuf nicht mehr attraktiv scheint. Vielleicht eben, weil die Ausbildung nicht zur Realität im Klassenzimmer passt.
Also aus meiner Sicht nicht wirklich. Ich weigere mich eigentlich hartnäckig gegen die Aussage, wie das Lehramtsstudium ist nicht attraktiv genug. Also ich glaube nicht wirklich, dass jemand, der das Berufsziel Lehrerin oder Lehrer hat, sich so richtig von diesem Studium abschrecken lässt. Denn wer Ingenieur werden will, weil er Ingenieur werden will, der lässt sich auf das Studium ein und da wissen wir, das ist auch kein Zuckerschlecken. Also ich glaube nicht, dass dieses oft gehörte Argument des Lehramtsstudiums so unattraktiv und darum macht es keiner mehr. Das ist, glaube ich, nett.
Das sagt Professor Dr. Bärbel Kopp. Sie hat den Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Didaktik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg inne. Wir müssen ihr hier leider widersprechen und sagen, das glauben wir schon. Aber eigentlich sollte es doch bei dieser Frage viel weniger um Glauben gehen, als vielmehr um Wissen. Wie viele Lehramtsstudierende das Studium und wie viele Refis das Ref wegen dem sogenannten Praxisschock abbrechen, das wissen wir nicht. Denn dazu gibt es mal wieder keine offiziellen Zahlen, ihr habt es erraten. Und hier stoßen wir mal wieder auf ein grundsätzliches Problem in der Debatte um die Umstände des Studiums. Denn wo es keine offiziellen Erhebungen gibt, können Einzelpersonen wie wir oder wie Frau Kopp viel glauben. Die Aussagen von der Frau Kopp beruhen ja ebenso auf einer subjektiven Wahrnehmung der Situation wie auch unsere Einschätzung. Es ist durchaus legitim, dass die Sache aus Frau Kopps Perspektive anders aussieht als aus unserer und dass BildungspolitikerInnen nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Aber es wäre die Aufgabe des Kultusministeriums, Glauben durch Wissen zu ersetzen und so offizielle Daten bereitzustellen, die diese Debatte beenden könnten. An dieser Stelle verweisen wir auch nochmal auf die letzte Folge. Da hat insbesondere der Bildungsforscher Professor Dr. Klaus Klemm aufgezeigt, dass bei der Erhebung der Daten des Kultusministeriums aktuell so einiges nicht erfasst wird. Unter anderem fehlt in den Statistiken, wie viele LehramtsabsolventInnen letztlich eine Vollzeitstelle als Lehrkraft anfangen. Das bedeutet natürlich, dass die Quote der AusbildungsabbrecherInnen bisher nicht berücksichtigt wird. Uns hat diese Datenlücke nicht losgelassen. Und das nicht erst seit der Recherche für diesen Podcast. 2019, da waren einige Redaktionsmitglieder, unter anderem auch ich, selber kurz vor dem ersten Examen. Und weil wir gemerkt haben, dass mit dem ersten Examen so einiges schiefläuft, haben wir damals eine Petition gestartet. Und in dem Zuge wollten wir natürlich auch wissen, wie viele Lehrkräfte eigentlich am Ende des Studiums wirklich ankommen. Damals hat ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des BLVs für uns nachgerechnet. Er hat herausbekommen, dass die Schwundquote von Studienbeginn bis zum erfolgreichen Examen bei ungefähr 40% liegt. Das ist eine erschreckende Zahl. Aber ist es Zufall? Oder könnte es vielleicht sogar doch etwas mit der mangelnden Passung von Ausbildung und Beruf zu tun haben? Laura Teichmann, die damals Vorsitzende der Studierenden war und die jetzt in dieser Podcast-Redaktion ist, hat damals gesagt, Zitat, die Zahl beweist doch, dass der eklatante Lehrermangel schon im Studium beginnt. Zitat Ende. Falls ihr euch noch ein bisschen mehr für diese Petition interessiert, wir packen euch nochmal einen Link in die Shownotes, auch zu einer Podcast-Folge, in der wir mit einem der Initiatoren gesprochen haben. Und da könnt ihr das dann alles nochmal nachhören. Wir sind aber nicht die Einzigen, die der Meinung sind, dass die Ausbildung nicht auf den Schulalltag vorbereitet. Das sieht auch Bob Blume so, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer.
Die Lehrerausbildung prüft das Falsche. So, jetzt ist es grundsätzlich so, dass natürlich Unterricht wichtig ist. Und es ist auch wichtig zu wissen, wie initiiert man Lernen, was für Phasen kann man haben und so. Aber ist es sinnvoll, eine sowieso schon zu kurze Ausbildung, zumindest zu kurz, wenn man im Studium, wenn man da schon so wenig Praxiserfahrung hat, und wenn man dann diese kurze Zeit im Grunde genommen fetischisiert mit Unterrichtsphasen, dann trägt man nichts zu einem Berufsbild bei, in dem Unterricht eben nur ein Teilaspekt dessen ist, was man macht. Und ne, wenn man für den Rest nicht vorbereitet wird oder mal so einen halben Tag Seminar hat, so halt Elternarbeit, ja, so friss oder stirb, ne, dann kommt es noch mehr auf den Einzelnen an und ob man da nicht ein Bauchgefühl für entwickelt. Und ich glaube, das können wir uns eigentlich nicht leisten.
Und natürlich gibt es Unterschiede in der Ausbildung. Nicht nur zwischen den einzelnen Bundesländern, sondern auch zwischen verschiedenen Universitäten. Und das auch innerhalb eines Bundeslandes. Die bieten verschiedene Schwerpunkte an, verschiedene Zusatzangebote und es gibt ganz uneinheitliche Praxisbezüge an den einzelnen Unis. Und so ist es eben möglich, dass die eine Lehrkraft Praxis ganz anders erlebt hat als die andere. Professor Kopp von der Uni Nürnberg-Erlangen sieht das Attraktivitätsproblem zwar nicht in der Ausbildung an sich, macht aber einen anderen Punkt zur Attraktivität des Lehrberufs.
Ich glaube, die Leute machen das jetzt gerade nimmer, weil sie glauben, dass es unattraktiv ist. Und die Gründe dafür, dass sie das glauben, sind auch nicht unbedingt eindimensional zu sehen. Lehrkräfte und deren Berufsbild werden momentan aus meiner Sicht auch irgendwie viel zu schlecht diskutiert. Also und manchmal auch schlecht geredet. Teilweise systematisch, teilweise, weil ja jeder irgendwie schon mal in der Schule war und meint, mitreden zu können. Das kennen wir ja alle. Lehrkräfte haben, glaube ich, in unserer Gesellschaft trotz der Verantwortung, die sie haben und die eigentlich jeder erkennen müsste, irgendwie immer noch mangelnde Wertschätzung und sehen sie konfrontiert mit, ja, doch immer wieder auch mit Aussagen, die sie nicht ernst nehmen, glaube ich. Also das schmerzt doch wirklich jede Grundschullehrerin, wenn jemand sagt, ich studiere Grundschule und irgendjemand fragt sie, wieso machst du nur Grundschule?
Professor Kopp nennt die mangelnde Wertschätzung als mögliche Ursache dafür, dass junge Menschen den Job nicht mehr attraktiv finden. Dazu können wir nicht mehr viel sagen. Nicht, weil uns das nicht wichtig wäre, sondern tatsächlich eher deswegen, weil wir es leid sind, dass sich Leute über Lehrkräfte auslassen, einfach nur, weil sie selbst mal in der Schule waren. Wer meint, dass der Beruf durch seine Ferien, die viele freie Zeit am Nachmittag und den hohen Verdienst und den wahrscheinlich auch hohen Grad an Entspannung besticht, der kann sich gerne auf eins der vielen Quereinstiegsprogramme bewerben. Wir können jeden Kollegen und jede Kollegin dringend gebrauchen. Lassen wir mal das Studium hinter sich. Wir gehen ein bisschen weiter in die zweite Phase der Lehrkräftebildung und schauen auf das Referendariat. Robin Malloy, den hatten wir in einer der ersten Folgen. Er ist ehemaliger Polizeibeamter, Autor und Hirnforscher und er hat uns von seinen Begegnungen mit ReferendarInnen auf seinen Seminaren erzählt.
Da habe ich dann Referendare da sitzen Und teilweise, ich bitte um Vergebung, wenn das jetzt etwas, nicht zynisch, nicht, aber vielleicht etwas hart oder apolitisch klingt, ich habe immer wieder angehende Lehrerinnen und Lehrer, die haben dann Weinkrämpfe, wenn sie ihre Lehrproben haben. Jetzt könnte man sagen, okay, es liegt jetzt an der Prüfungssituation, aber das ist oft nicht der Fall. Sondern es ist oft so, dass sie sich genuin überfordert fühlen mit der Situation, jetzt plötzlich, wie sie es eben auch gesagt haben vorhin, vor 20, wenn es gut läuft, eher 30 oder 35 Schülerinnen und Schülern zu sitzen, zu stehen und denen innerhalb von 45 Minuten bei all der Ernährung, die sie mitbringen, bei der mangelnden Konzentrationsfähigkeit, bei 3,5 Stunden im bundesdeutschen Schnitt Computer gespielt haben vorher, bei schlaflosen Nächten, denen noch irgendwas vermitteln zu müssen, damit werden die alleine belassen. Und dann ist die Frage, wenn man dann feststellt, dann wirklich aus Sicht der Lehrergesundheit, ich stelle hier Menschen fest, die sind am Rande ihrer nervlichen Kapazitäten. Und dann stelle ich so eine Frage an die Bezirksregierung, an den jeweiligen Verantwortlichen, was passiert denn jetzt damit, mit diesem Menschen? Naja, wissen Sie, der ist jetzt 1,5 Jahre im REF, machen wir jetzt auch nichts mehr. Das kann nicht sein. Und da denke ich tatsächlich dann an meine Kinder oder deren Kinder, die dann, ich denke natürlich an diesen Menschen auch, an diesen Referendar, diese Referendarin, aber ich denke auch an die Kinder, die irgendwann mal darunter leiden werden, dass dieser Mensch sich kontinuierlich überfordert.
Da ist sie wieder. Die Überforderung, von der wir vorhin schon gesprochen haben und die eben nicht nur Lehrkräfte belastet, sondern die auch zulasten der Bildungsqualität geht und am Ende bei den Schülerinnen und Schülern abgeladen wird. Von den von uns interviewten BildungsexpertInnen und WissenschaftlerInnen sind sich also fast alle einig. Das Studium und das Referendariat sind nicht mehr zeitgemäß. Sie bereiten nicht gut genug auf die Praxis vor und sie verlangen so viel ab, dass die Belastung alles andere als gesund ist. Aber wie sieht das die Politik? Die Politik, die mit ihren Entscheidungen die Möglichkeit hat, etwas an der Situation zu ändern. Fragen wir mal Simone Strohmeier von der bayerischen SPD.
Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass wir Lehrerinnen und Lehrer fit machen für die Zukunft. Und da ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass wir endlich dieses Thema angehen, Reform der Lehrerinnenausbildung. Wir haben noch eine Lehrerinnenausbildung, die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Lehrerinnenausbildung muss flexibler werden und man muss sie auch praxisnäher machen. Ich glaube, man muss als junger Mensch, wenn man Lehramt studiert, schon sehr früh einfach erfahren, wie das ist, Lehrer oder Lehrerin zu sein. Ja, wie das ist, wenn ich vor einer Klasse stehe, wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe. Man muss sich da auch hinterfragen. Habe ich die Nerven? Ja, kann ich das aushalten? Bin ich da geeignet? Und das kann man nur machen, wenn die Lehrerinnenausbildung praxisnah ist.
Da sind wir also einer Meinung. Nicht nur mit der bayerischen SPD, sondern auch mit den anderen Oppositionsparteien wie den Grünen oder der FDP. Das wurde uns in den Gesprächen ziemlich schnell deutlich. Aber natürlich sehen es nicht alle so. Natürlich denken nicht alle, dass die Lehramtsausbildung dringend verbessert werden muss. Denn sonst hätten sie schon lange etwas verändert. Hören wir doch mal rein, was die CSU sagt.
Also was ganz hervorragend in Bayern gelingt, ist, dass wir eine sehr gute fachliche Ausbildung haben von der inhaltlichen Seite, also eine hohe wissenschaftliche Kompetenz. Also ich bin jetzt beim ersten Staatsexamen. Und das zweite, die Verbindung und die immer besser werdende Verbindung zwischen dieser inhaltlichen, fachlichen Kompetenz mit den pädagogischen Anforderungen der verschiedenen Schularten. Und das gelingt in besonderer und guter Weise eben durch unser differenziertes, aber durchlässiges Schulsystem.
Das sagt Gerhard Waschler, mit dem wir im Herbst 2022 gesprochen haben. Gerhard Waschler hat im aktuellen Landtag keinen Sitz mehr. Die Position der CSU zur Lehrkräfteausbildung hat sich seitdem aber nicht grundlegend verändert. Allerdings wurden einige Zugeständnisse gemacht. Zum Beispiel hat Markus Söder das Ziel verkündet, ein Praxissemester in das Studium zu integrieren. Ein Schelm, wer jetzt darin nur eine kurzfristige Lösung für den Lehrkräftemangel sieht und wittert, dass Söder so garantieren will, dass vor jeder Klasse eine Person steht. Klar wird, wir brauchen langfristige Lösungen, die über die Dauer einer aktuellen Legislatur hinausgehen.
Also wir werden jetzt mit einer Reform der Lehrerbildung nicht das Problem von heute und auch nicht von morgen lösen. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, an die nächste Lehrergeneration vielleicht in 10 Jahren zu denken. Also ich würde mir wünschen, dass man da jetzt grundsätzlich rangeht und wirklich das große Rad dreht. Ja, und man wirklich mal überlegt, kann man Lehrkräftebildung irgendwie ganz anders denken? Kann man da vielleicht die Studienzeit verlängern und die Inhalte, die immer so oben drauf kommen, vielleicht auch sinnvoll irgendwie mit rein basteln. Und ich würde mir jetzt tatsächlich wünschen, dass um diese Aufgabe jetzt auch wirklich zielführend, gut überlegt und nicht als Schnellschuss zu bewältigen, man jetzt wirklich eine Expertenkommission einsetzt. Wir haben ja hier wirklich auch in Bayern Leute, die sie gut auskennen und die unterschiedliche Meinungen haben, die man gut ausbalancieren muss und wo man vielleicht auch mal in andere Bundesländer und vielleicht sogar in andere Länder guckt und sie wirklich Bildungswissenschaftler holt, die jetzt analytisch und wirklich wissenschaftlich rangehen und in Ruhe ausdiskutieren, was ist für uns ein guter Weg, was ist vielleicht kein guter Weg. Und in dieser Expertenkommission müssen von Anfang an beide Ministerien, Kultusministerium und Wissenschaftsministerium, drin sitzen.
Bärbel Kopp hat hier zwei Punkte angesprochen. Die Lehrkräfteausbildung zu reformieren dauert lange und ist nichts, was schnell Personallöcher an den Schulen stopft. Es kann sich aber lohnen, wenn eine solche Reform langfristig für Lehrkräftenachwuchs sorgt, der dann auch flexibel eingesetzt werden kann und auf sich ändernde Bedarfssituationen reagieren kann. Und der auch gesund aus dem Referendariat in den Berufsalltag starten kann. Im Sommer 2023 wurde dazu zum Glück eine ExpertInnenkommission mit dem Auftrag gegründet, Vorschläge zu erarbeiten. Vorschläge, um die Lehramtsausbildung weiterzuentwickeln. Zitat vom Kultusministerium, um das Lehramtsstudium noch attraktiver zu gestalten. Über das noch lässt sich streiten. Aber dass es eine solche Kommission überhaupt gibt, scheint vielversprechend. Hier sitzen tatsächlich VertreterInnen der Lehrkräfteverbände, WissenschaftlerInnen, die in der Lehrkräfteausbildung an den bayerischen Universitäten tätig sind, aber auch VertreterInnen beider Ministerien, des Kultus- und des Wissenschaftsministeriums, so wie Frau Kopp das hier auch gefordert hat. Die SchülerInnen hat man auch beteiligt, zumindest pro forma, nämlich nur mit einem Mitglied. Auch wenn da noch Luft nach oben gewesen wäre, scheint die Kommission ein wichtiger Schritt in Richtung einer Reform des Lehramtsstudiums zu sein. Wir werden die Ergebnisse, die die Kommission beschließt, auf jeden Fall gespannt verfolgen und dann natürlich auch schauen, welche Änderungen, die vorgeschlagen werden, tatsächlich auch umgesetzt werden. Neben mangelnder Wertschätzung für den Beruf und einer Ausbildung, die oft am Berufsalltag vorbeigeht, kritisiert Andreas Schleicher, der für die OECD die PISA-Studien organisiert, dass der Lehrberuf in Deutschland durch die starren Hierarchien unattraktiv wird.
Deutschland zahlt ja mit die höchsten Lehrergehälter. Also finanziell ist dieser Job relativ attraktiv verglichen mit anderen Ländern, aber ich glaube, die Problematik liegt daran, dass der Job einfach intellektuell nicht attraktiv ist. Es gibt wenig Karrierechancen. Es gibt wenig im Grunde Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt wenig Vernetzungsmöglichkeiten. Als Lehrkraft sieht mein letzter Tag von meiner Pension ähnlich aus wie mein erster Tag. Und das zieht junge Menschen heute nicht mehr an. Wenn sie Menschen für einen Beruf gewinnen wollen, dann müssen sie ein attraktives Arbeitsumfeld bieten, Möglichkeiten im Grunde mit anderen Menschen gestalten, wirklich Verantwortung zu übernehmen, Teil der Profession zu sein, sich selber weiterentwickeln, auch an der Forschung, vielleicht auch heute Bildungstechnologien. Da sollten wir nicht irgendwo auf die Industrie warten, neue Software anzubieten, sondern das sollten Lehrkräfte wirklich an der Konzeption entscheidend mit beteiligt sein. Und dann wird dieser Job interessant.
Schleicher macht damit einen wichtigen Punkt. Bei der Frage nach der Attraktivität des Lehramts geht es nicht nur um die Ausbildung oder die Wertschätzung, sondern auch darum, dass Lehrkräfte Zufriedenheit in ihrem Beruf erfahren können. Und da ist doch eigentlich die Nachricht, dass viele Lehrkräfte unzufrieden sind, eine gute, denn sie zeigt, Lehrkräfte haben Ansprüche an ihren Beruf. Sie wollen ihren Beruf gut machen. So könnte man es auch sehen, statt den Lehrkräften vorzuwerfen, dass sie zu viel meckern oder jammern. Und damit das gelingt, damit Lehrkräfte zufrieden ihren Beruf ausführen können, brauchen sie natürlich die Rahmenbedingungen, um erfolgreich zu sein. Das sagt auch Simone Fleischmann, Präsidentin des BLVs.
Es muss ein Beruf sein, der attraktiv ist, in dem ich sagen kann, yes, ich gehe mit Satisfaction nach Hause. Also die Aufgaben, die man zu erfüllen hat, als Lehrerin, als Lehrer, egal in welcher Schulart, müssen erfüllbar sein, damit ich zufrieden bin. Und wann bin ich zufrieden? Wenn die Arbeitsbedingungen so sind, dass es mir gelingt. Ja, und 32 Kinder mit den heterogenen Bedürfnissen werden bei einer Lehrerin, die auch manchmal vielleicht noch gar keine Lehrerin ist oder oftmals niemanden dazu hat, der unterstützen kann, nicht befriedigt sein. Und wenn die Kunden, nehmen wir mal die Kinder als Kunden, und die Eltern nicht zufrieden sind, dann bist es du als Lehrerin auch nicht. Und es spricht sich natürlich rum. Ein Ministerpräsident sagt immer zu mir, sie müssen halt Werbung machen. Ja, wie soll ich denn Werbung machen für einen Beruf, wo ich weiß, dass der, der ihn ausübt, nicht zufrieden sein kann? Ja, ich bin nicht die Werbekampagne des Kultusministers, sondern wir sind der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband und wollen, dass es unseren Mitgliedern gut geht. Und wir benennen, wo es ihnen nicht gut geht. Die Arbeitsbedingungen sind nicht so, dass es attraktiv ist für junge Leute.
Das bekräftigt auch Andreas Schleicher von der OECD nochmal. Und er gibt einen Einblick darin, wie es gelingen kann, dass Lehrkräfte in ihrem Beruf zufrieden arbeiten können.
Ich glaube auch, wenn ich als Lehrkraft mehr Zeit für andere Dinge als die Vermittlung von Unterrichtswissen habe, bringt das auch sehr viel. Ne? In Finnland habe ich 30% meines Stundendeputats, das ich außerhalb des Klassenverbandes einsetzen kann. Das heißt, es ist mir wirklich möglich, einzelnen Schülern weiterzuhelfen. Und das ist ja im Grunde, was Menschen, warum Menschen Lehrkraft werden. Wenn sie die Lehrkräfte fragen, warum habt ihr diesen Job gewählt? Erste Antwort ist immer, ich möchte junge Menschen auf ihrem Weg begleiten. Und dazu muss ich eben wissen, wer sind diese jungen Menschen? Wer wollen sie werden? Und wie kann ich sie begleiten? Und dazu braucht man Zeit und Raum. Und Bildungssysteme, die das anbieten, haben sehr attraktives Arbeitsumfeld.
Ein Punkt, der in die Berufszufriedenheit reinspielt, wird noch von Matthias Fischbach ergänzt. Der war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Mitglied des Bayerischen Landtags für die FDP. Er sagt, dass Lehrkräfte sich oft nur umständlich dafür einsetzen können, dass sie ihren Job überhaupt gut machen können. Denn mit öffentlicher Kritik an den Missständen im Bildungssystem müssten sie vorsichtig sein.
Ich sehe auf jeden Fall ein grundsätzliches Problem im Bildungssystem, dass halt Lehrkräfte auch Schwierigkeiten haben, sich so klar zu äußern, also auf Probleme hinzuweisen. Ich meine, das geht dann über den Umweg der verschiedenen Verbände oder der Gewerkschaften. Aber letzten Endes gibt es ja eine Loyalitätsverpflichtung für Beamten. Und es ist durchaus auch mal vorgekommen, dass sich Lehrkräfte an mich gewandt haben, die mir dann erzählt haben, ja, dann hat dann auch jemand aus dem Ministerium angerufen und darauf hingewiesen, dass man das doch sehr genau beobachtet. Und sei es Äußerungen auf Social Media oder Schreiben, die an den Kultusminister gingen, die dann nicht so angemessen seien und so weiter und so fort. Also da wird schon auch Kritik und Druck aus dem System selbst klein gehalten.
Fassen wir also nochmal bis hierhin zusammen. Die Attraktivität des Berufs hängt aus unserer Sicht stark an der Lehrkräfteausbildung. Denn die bereitet leider nicht genügend auf den Beruf vor und sie sorgt häufig für Kopfschütteln oder für Verzweiflung der angehenden Lehrkräfte. Die wollen ihre Ausbildung ja als praxisrelevant erleben. Gleichzeitig wird der Beruf unattraktiv, weil viele Lehrkräfte ihn nicht zufriedenstellend ausführen können. Sie sind gefrustet, weil zu viele Anforderungen gleichzeitig bewältigt werden sollen. Und weil sie merken, dass sie deswegen weder den Anforderungen des Systems noch den Kindern, die sie unterrichten, gerecht werden können. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der den Beruf vor allem für die kommenden Generationen unattraktiv macht. Und zwar das Ganze drumherum um den Beruf.
Und ein ganz großer Punkt ist natürlich auch der Nachwuchs. Dieser Job ist so, wie er ist, nicht mehr lukrativ. Das war ganz spannend. Ich habe mich da echt eingelesen. Für Menschen der jetzigen Abschlussgeneration, wie soll ich sagen, also die jetzt halt so die Schulabschlüsse machen, weil dieser Beruf, also Menschen aus den Generationen, die da jetzt kommen, wünschen sich Flexibilität, wünschen sich möglichst individuelle Entfaltung, wünschen sich Abenteuer und das, was dieser Beruf immer bietet, ne, dieses, ja, das ist schwierig, aber wir kriegen ja eine tolle Pension und wir sind gar nicht kündbar. Also all das, worauf man sich sozusagen auch von politischer Seite immer so schön ausruht, dieses, ja, was habt ihr denn zu meckern? Ihr kriegt doch einfach stabiles Geld. Und ihr seid unkündbar und irgendwann kriegt ihr wahrscheinlich auch eine stabile Pension. Das sind ja dann so die Punkte. Und das ist einfach für die Generation, die da jetzt kommt, überhaupt nicht mehr lukrativ.
Das war wieder die Stimme von Saskia Nichtsjall. dass die Rahmenbedingungen des Lehrerberufs für die kommenden Generationen nicht attraktiv sind, das zeigt auch ein Blick auf die Forschungsergebnisse zur Gen Z auf dem Arbeitsmarkt. Die legt nicht nur Wert auf das Verhältnis von Bezahlung und Arbeitslast, sondern auch auf Flexibilität und ist auch mal eher bereit zu kündigen, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen. Und da hat das Lehramt per se erstmal einen großen Nachteil, nämlich eine mangelnde Flexibilität. Da geht es gar nicht so sehr um fehlende Homeoffice-Möglichkeiten. Es geht um das in vielen Punkten starre Berufsbeamtentum, das trotz der guten Bezahlung, die ja auch Saskia gerade angesprochen hat, für die neue Arbeitsgeneration unattraktiv ist. Ein großer Punkt, der in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist die Entscheidung über den Einsatzort. Machen wir mal ein Beispiel. Zwar rein fiktiv, aber genauso vorstellbar. Du hast in Würzburg studiert, du machst dann dein Referendariat in München und bekommst danach eine Stelle in Neu-Ulm angeboten. Vielleicht weißt du gar nicht so genau, wo Neu-Ulm liegt, weil du ursprünglich aus Oberfranken kommst. Wenn das so ist, dann hast du leider Pech gehabt. Denn jetzt hast du nur noch zwei Möglichkeiten und Spoiler, keine davon ist besonders angenehm, geschweige denn flexibel. Zum einen kannst du die Stelle annehmen. Du musst dir dann mit Sicherheit mindestens einmal anhören, wie viele schon vorher nicht nach Neu-Ulm wollten und wie viele dann aber doch geblieben sind, weil es einfach so unglaublich schön ist. Wenn dir das stichhaltige Argument aber nicht reicht, um in Neu-Ulm bleiben zu wollen, kannst du gleich im ersten Jahr einen Versetzungsantrag stellen. Wenn du Glück hast, dann erreicht der Antrag auch das Kultusministerium bzw. die Regierung. Wieso Glück, fragst du jetzt? Naja, deine Schulleitung darf deine erste und zweite Versetzung blockieren, zumindest am Gymnasium und an der Berufsschule. Im zweiten Jahr stellst du also wieder einen Versetzungsantrag und der wird dann auch weitergeleitet. Aber in deiner Wunschregion sind leider keine Stellen frei. Das Kultusministerium hat, zugegebenermaßen auch berechtigterweise, ein Interesse daran, Lehrerstellen und Lehrkräfte nach Bedarf zu verteilen. Du wirst also nur dann in deine Wunschregion versetzt, wenn der Standort auch einen Bedarf hat. Aber es ist doch Lehrermangel. Müssten da nicht eigentlich alle Schulen Bedarf haben? Manchmal kommt es nicht so sehr darauf an, ob eine Schule Bedarf hat, sondern darauf, ob andere Schulen noch mehr Bedarf haben. Auch hier hat der Dienstherr ein berechtigtes Interesse. Es soll überall die Qualität der Bildung sichergestellt werden. Und das beinhaltet eben auch, dass man nicht einige Regionen mit zu wenig Personal bedenken kann, während andere Standorte dann bestens ausgestattet sind. Mit anderen Worten, der Mangel muss ungefähr gleich verteilt sein. Auf die gleiche Verteilung des Mangels wollen wir später noch einmal zu sprechen kommen. Jetzt erstmal zu deiner zweiten Option. Es steht dir natürlich frei, eine dir angebotene Stelle auch abzulehnen. Ja, und dann hast du erstmal keine Stelle. Wenn du Glück hast, wird dir nochmal eine Alternative angeboten. Darauf hast du aber keinen Anspruch, denn dir wurde bereits eine Stelle angeboten. Macht nichts, denkst du dir vielleicht, dann lasse ich mich eben an einer Schule in meinem Wunschort anstellen. Die Möglichkeit hast du natürlich auf jeden Fall. Nur verdienst du als angestellte Lehrkraft in etwa 1000 Euro weniger netto als Verbeamtete. Und wenn du erstmal eine Planstelle abgelehnt hast, dann verlierst du deine sogenannte Wartenliste-Berechtigung. Die kann von Vorteil sein, weil du über die Warteliste pro Jahr, dass du auf eine Stelle wartest und keine bekommst, einen Notenbonus erhältst. Und damit bekommst du dann natürlich eher eine Stelle. Du musst dich also, wenn du dann doch wieder in den Staatsdienst willst, als freier Bewerber bewerben. Und als solcher konkurrierst du mit anderen freien BewerberInnen und dem aktuellen Prüfungsjahrgang. Also allen ReferendarInnen, die das Ref gerade abgeschlossen haben. Je nach Anzahl der anderen BewerberInnen deiner Fächerkombination und auch deiner Noten hast du bessere oder schlechtere Chancen. Ein Gerücht müssen wir aber noch aus dem Weg räumen. Das hält sich hartnäckig. Und zwar das Gerücht, dass man vom Dienstherrn benachteiligt wird, wenn man einmal ein Angebot abgelehnt hat. Sozusagen als Strafe. Das stimmt so aber nicht. Es wird nirgends festgehalten, dass sich Frau X damals so richtig unbeliebt gemacht hat, als sie frech die Stelle in Neu-Ulm abgelehnt hat. Natürlich will der Dienstherr nicht, dass Stellen abgelehnt werden. Das erschwert ja die Versorgung. Aber es ist dennoch dein gutes Recht und das kann auch nicht sanktioniert werden. Nochmal zurück zum Anfang. Es muss in diesem ganzen Stellenverteilungswirrwarr doch irgendeine Möglichkeit geben, den eigenen Einsatzort beeinflussen zu können. Es gibt auch schließlich teilweise wirklich wichtige Gründe, aus denen man in einer bestimmten Region eingesetzt werden will. Und ja, man kann ein bisschen Einfluss nehmen, zumindest indirekt. Es gibt nämlich Kriterien, die die Verteilung beeinflussen. Das sind die sogenannten Sozialkriterien, die Monika Faltermeier, zum Zeitpunkt der Aufnahme Vorsitzende des jungen BLVs, nochmal erklärt.
Also mit Beginn der richtigen Planstelle, entweder auf Probe oder auf Lebenszeit, funktioniert es nur nach Sozialkriterien. Und da gibt es drei. Das oberste Sozialkriterium, das alles andere sticht, sind Kinder oder Pflegepersonen, dann Ehepartner und dann das letzte, das ist einfach, wenn man sozusagen keine Sozialkriterien hat, ist praktisch unverheiratet ohne Kind.
Und was ist mit meinem Bienenstock, den ich schon in meinem Heimatort in Oberfranken habe oder den ich vielleicht kaufe, um meine Chancen zu erhöhen, dann dort zu landen?
Also da gibt es ja immer ganz viele Gerüchte und Geschichten, die da umgehen. Und es ist aber rein rechtlich und faktisch so, dass weder das Haus zählt, das man hat, noch das Ehrenamt, noch das Pferd, noch auch die Oma, um die ich mich kümmere. Da müssen schon ganz extreme Kriterien vorliegen. Ansonsten zählt das alles leider für viele gar nicht.
Wen diese ganzen Mythen und die dienstrechtlichen Aspekte interessieren oder wer die Geschichte einer Grundschullehrerin hören möchte, die als Reaktion auf die nicht planbaren Versetzungen ein Tiny House gebaut hat, mit dem sie dann immer dahin ziehen kann, wo sie gerade eingesetzt wird, dem empfehlen wir an dieser Stelle unsere Folge 37, die heißt Von Wunschorten, Versetzungen und Tiny Häusern. In diesem ganzen System stellt sich unweigerlich die Frage, muss das so sein? Ist es noch zeitgemäß? Vielleicht möchte nicht jede und jeder Kinder kriegen und heiraten. Sollten dann nicht auch andere Kriterien, wie zum Beispiel die soziale Eingebundenheit in einer Region zählen? Oder vielleicht ein Ehrenamt oder der Lebensmittelpunkt der Familie? Kann man dann nicht mehr den Bedürfnissen der Lehrkräfte und dem Wunsch der neuen Generation nach mehr Flexibilität nachkommen? Hans Rottbauer, Leiter der Abteilung Dienstrecht und Besoldung des BLVs, glaubt, dass das nur schwer geht.
Das Beamtentum tatsächlich flexibler zu machen, ist schwierig, weil einfach dieses Beamtentum auf ganz alten, hergebrachten Grundsätzen beruht. Und es hat natürlich auch für den Dienstherrn Sinn und Zweck, die Lehrer zu verbeamten, weil ein verbeamteter Lehrer eben dann dort eingesetzt werden kann, wo ihn der Dienstherr tatsächlich braucht. Und natürlich ist es verständlich, dass jeder möglichst wohnortnah eingesetzt wird. Der Dienstherr braucht aber auf der anderen Seite seine Lehrer dort, wo die Kinder sind. Und deswegen denke ich nicht, dass hier der Dienstherr vor allem bereit sein wird, größere Flexibilität zuzulassen.
An dieser Stelle wollen wir nochmal, wie vorhin schon versprochen, auf die gerechte Verteilung des Mangels zurückkommen. Hans Rottbauer hat es ja eben nochmal gesagt. Der Dienstherr hat die Aufgabe, die Lehrkraft dort einzusetzen, wo sie am meisten gebraucht wird. Und man muss es auch so sehen. Natürlich haben auch die BürgerInnen ein Recht darauf, an allen Standorten in Deutschland oder auch in Bayern Zugang zu guter Bildung zu bekommen. Lehrkräfte sind in den meisten Fällen ja eben doch immer noch BeamtInnen und werden aus Steuergeldern bezahlt. Und trotzdem geht es nicht ganz von oben herab. In den vergangenen Jahren wurden nämlich zunehmend Stellen abgelehnt. Die Lehrkräfte priorisieren ihre persönliche Lebensgestaltung eben doch mehr als die Bildungsqualitätssicherung an einem Ort, an dem es einen besonders großen Mangel gibt. Ja, und wird eine Stelle abgelehnt, dann ist es eine Lose-Lose-Lose-Situation. Die Lehrkraft hat die Nachteile, die wir eben schon ausgeführt haben. Eine Schule hat eine Lehrkraft weniger und der Dienstherr hat eine Lehrkraft weniger im Beamtenpool. Gibt's denn dafür gar keine Lösung? Doch, die gibt's. Allerdings hat die Lösung mit Geld zu tun oder auch mit Zeit. Fangen wir mal mit Geld an. Dafür schauen wir nach Sachsen. Die regeln ihren Bedarf an Lehrkräften nämlich mit Geld. Sachsen hat dazu Bedarfsregionen ausgeschrieben, also Regionen, an denen besonders viele Lehrkräfte benötigt werden. Nahezu ganz Sachsen ist eine einzige Bedarfsregion, abgesehen von den großen Städten Dresden und Leipzig. In den Bedarfsregionen bekommen die ReferendarInnen tatsächlich mehr Geld, zumindest vorübergehend. Verpflichtet sich ein Refi aktuell dazu, sein oder ihr Referendariat in der Bedarfsregion zu absolvieren und danach noch 5 weitere Jahre in Bedarfsregion zu arbeiten, dann bekommt er im Referendariat eine Zulage von 70% des Refgehalts. Das ist nicht gerade wenig, das sind aktuell in etwa 1000 Euro on top. Sachsen versucht also finanzielle Anreize zu setzen, um den Bedarf zu regeln. Und im Ref etwa 1000 Euro monatlich mehr zu verdienen, dafür, dass man 6,5 Jahre in einer Bedarfsregion arbeitet, das würde sich vielleicht der eine oder die andere überlegen. In Bayern hat man in einem weitaus geringeren Umfang etwas Ähnliches versucht. Bewirbt man sich in einer vom Kultusministerium ausgewiesenen Bedarfsregion, kann man sich über eine Brutto-Einmalzahlung von 3000 Euro freuen. Nach Abzug der Steuern kommt da natürlich aber viel, viel weniger rum als in Sachsen, aber wir erkennen zumindest den Ansatz. Und neben der Investition von Geld investieren einige Bundesländer auch Zeit, um das Problem zu lösen. Die stecken nämlich mehr Zeit in das Bewerbungsverfahren an sich. Da gibt es erstmal eine Runde mit Ausschreibungen an Schulen. Auf diese Ausschreibung können sich die Lehrkräfte direkt bewerben. Unbesetzte Stellen, die nicht in dieser Direktbewerbung vergeben wurden, werden dann anschließend zentral von den Kultusministerien vergeben. Das löst natürlich jetzt nicht das Problem, dass es Orte gibt, die beliebter sind als andere. Aber das Ganze sorgt für mehr Transparenz. Die BewerberInnen wissen, wo es überhaupt Stellen gibt und können sich schon Monate vorher darauf einstellen, wenn es in ihrer Wunschregion eben keinen Bedarf gibt. Das ist etwas ganz anderes, als kurz vor den Sommerferien oder sogar in den Sommerferien zu erfahren, dass man in 8, in 6 oder vielleicht auch nur in 4 Wochen zum Beispiel in Neu-Ulm anfangen soll. Das Direktbewerbungsverfahren hat noch einen weiteren Vorteil. Die Schulen können mitentscheiden und das Bewerberprofil genau ausgestalten. Dann ist es möglich, dass nicht nur der Familienstand zählt, sondern auch bestimmte Erfahrungen, die jemand mitbringt. Zum Beispiel könnte eine Schule jemanden suchen, der sich in Sachen Inklusion gut auskennt. Dann wären die BewerberInnen mehr als nur ihre Fächer und ihr Familienstand. Wir sind uns sicher. Die Verteilung der Lehrkräftestellen ist keine leichte Angelegenheit. Der Dienst, der hat durchaus gute Gründe, die Verteilung zu kontrollieren und eben auch nach seinen Maßstäben zu gestalten. Aber wir sehen auch, zoomt man in das Leben der, in Anführungsstrichen, gerecht verteilten Lehrkraft hinein, dann ist die gerechte Verteilung des Mangels der einzelnen Lehrkraft aufgrund ihrer persönlichen Umstände meistens ziemlich egal. Oft sogar so egal, dass Stellen abgelehnt werden und dass die Lehrkraft damit möglicherweise für immer das System verlässt und den Mangel noch mehr verschärft. Auch wenn Hans Rottbauer skeptisch ist, was die Flexibilisierung des Beamtentums angeht, wenn der Trend der Stellenabsagen weiter zunimmt, dann wird dem Dienstherr irgendwann nichts anderes übrig bleiben, als zumindest über Angebote wie mehr Geld in Bedarfsregionen nachzudenken. Eine grundsätzliche Frage stellt sich natürlich noch, die wir in dieser Folge zumindest kurz anreißen wollen. Aber nur kurz, denn es ist ein Riesenfass. Die Frage nämlich nach dem Beamtentum und danach, ob das in dieser Zeit überhaupt noch angemessen ist. Die Debatte wird ja immer wieder geführt. In anderen Bundesländern gab es jahrelang keine Verbeamtung. 2023 ist Berlin zum Beispiel als letztes Bundesland zur Verbeamtung zurückgekehrt. Und in Brandenburg können mittlerweile auch QuereinsteigerInnen mit einem Bachelorabschluss verbeamtet werden. Das Beamtentum wird also trotz Einschränkungen in der Flexibilität der einzelnen Lehrkraft zumindest von den Landesregierungen als Attraktivitätsfaktor angesehen. Dazu nochmal Hans Rottbauer.
Der Rock des Beamten ist eng, aber warm. Das heißt, natürlich bringt das Beamtentum gewisse Einschränkungen mit sich. Auf der anderen Seite, und das vergessen diejenigen, die aus diesem Beamtentum raus wollen, das Beamtentum hat auch viele Vorteile. Sei es die Besoldung, sei es die Versorgung, die Beihilfe, Krankenversorgung und so weiter und so fort. Also da sind durchaus Vorteile da. Und dieses Beamtenverhältnis hat auch nicht nur Vorteile für denjenigen, der verbeamtet wird, sondern auch Vorteile für den Dienstherrn, weil er dann tatsächlich in diesem besonderen Dienst- und Treueverhältnis weiß, dass er seine Beamten dort einsetzen kann, wo er sie braucht. Und von daher glaube ich nicht, dass sich hier in absehbarer Zukunft recht viel ändern wird. Man wird natürlich, und da ist man ständig auf der Suche danach, Einsatzmöglichkeiten zu verbessern, die Lehrkräfte tatsächlich heimatnah einzusetzen, die Verweildauer in fremden Regierungsbezirken zu verkürzen. Hier wird sicherlich geschaut werden und gearbeitet werden, aber dass wir vom Beamtentum wegkommen, glaube ich nicht.
Ihr merkt, die Frage der Attraktivität des Lehrberufs ist super komplex. Und das hat uns beim Schreiben dieser Folge so ordentlich den Kopf zerbrochen. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Schraubt man an der einen Stelle, wirkt sich das natürlich auf einer anderen Seite irgendwo aus. Will man mehr Flexibilität im Lehrberuf, dann muss man anerkennen, dass das Beamtentum diese Flexibilität in einigen Bereichen einschränkt. Stellt man aber das Beamtentum in Frage, verliert man mit großer Wahrscheinlichkeit einen Teil der Menschen, die die Sicherheit eben genau dieses Beamtentums schätzen. Was bleibt es also ein Tauziehen um Zugeständnisse und gute Lösungen? Zum Glück lässt sich Saskia Nichtsjahl von den Widrigkeiten dieses Tauziehens und von den Widrigkeiten des Systems nicht abhalten. Sie setzt sich neben ihrer Tätigkeit als Grundschullehrerin auch weiterhin und unermüdlich für gute Bildung ein. Sie macht das gerne. Sie sagt aber auch,
mein Eindruck ist schon, dass man sehr dankbar dafür ist, dass man die Dinge auf die Lehrkräfte, soll ich sagen, abwälzen kann. Wir sind ja auch einfach gefundene Sündenböcke, klingt immer so gemein, ne? Aber es ist tatsächlich so. Wir sind ja die, die an erster Stelle stehen, wenn es darum geht, dieses System, also wir sind die Gesichter dieses Systems, ne? Wir sind die, die das ausleben, egal was jetzt EntscheidungsträgerInnen entscheiden würden, wir wären immer die, die es leben.
Eins wird klar, schnelle Lösungen für grundlegende Probleme gibt es nicht. Erst recht nicht, wenn sie Geld oder Personal beinhalten. Kurzfristig kann vielleicht die ein oder andere Maßnahme aus dem Boden gestampft werden, siehe zum Beispiel die Quereinsteigerin. Allerdings ist auch immer die Frage, wie durchdacht und wie nachhaltig diese Maßnahmen sind. Veränderungen im System, die wirklich nachhaltig wirksam werden, brauchen eine breite und eine stabile Basis. Und diese Basis, die kann eben nicht von heute auf morgen geschaffen werden. Umso wichtiger ist es deswegen, dass die Umbauprozesse für die Basis so schnell wie möglich beginnen. Und da ist jede und jeder von uns gefragt. Wir können als einzelne Lehrkraft nicht das System verändern. Und vielleicht wollen wir das auch gar nicht unbedingt. Aber wir können sehr wohl Missstände aufzeigen. Und wir können uns dafür stark machen, dass diese Missstände nicht unter den Teppich gekehrt werden. Wir sind diejenigen, die das System, so wie es jetzt eben ist, tragen und das vermutlich auch noch eine Weile tun werden. Und falls du dir jetzt denkst, ja, ich habe ja alles versucht, aber es ändert sich trotzdem nichts, dann sagen wir dir, bitte bleib dran. Sei der stete Tropfen, der irgendwann dann doch den Stein höhlt. Manchmal braucht es nicht nur eine Beschwerde, sondern fünf. Manchmal braucht es eine Unterstützergruppe im Kollegium. Vielleicht braucht es auch mal einen Anruf beim Personalrat. Und dann braucht es wahrscheinlich auch immer noch diverse Verbände, so wie uns als BLLV, die sich für die Schule von morgen einsetzen und stark machen. Wir sind schon dabei und wir freuen uns riesig, wenn auch du mit uns diesen Weg gehst und dranbleibst an guter Schule und an guter Bildung. Vierter Teil: Lösungen des BLLVs. Und weil der BLLV eben dranbleibt, hat er ein Sofortprogramm zur Stärkung der Kernmannschaft formuliert. So heißt das Ding. Kernmannschaft, das klingt jetzt vielleicht ein wenig pathetisch, tatsächlich trifft es den Begriff aber ziemlich gut. Mit Kernmannschaft sind diejenigen gemeint, die schon im Beruf sind und die es auch noch eine Weile sein werden. Das hoffen wir zumindest. Denn wie wir schon gehört haben, gibt es einige Faktoren, die Lehrkräfte eben aktuell an ihre Grenzen bringen. Maßnahmen, die dazu gedacht sind, den Lehrkräftemangel kurzfristig zu entschärfen, die gehen ja eher auf Kosten derjenigen, die überhaupt noch da sind. Das haben wir zum Beispiel schon an Teilzeiteinschränkungen oder Erhöhung des Stundensatzes aufgezeigt. Dass beispielsweise das Problem Lehrkräftemangel, das wir in dieser Folge besprochen haben, auch noch andere Stellschrauben als kurzfristige Maßnahmen hat, darauf weist der BLLV immer wieder hin. Und er nennt ein paar Ansätze zur Lösung des Problems. Bevor wir die aufzeigen, wollen wir aber nochmal betonen, Weder wir als Lehrkräfte noch der BLV als Verband sind dafür zuständig, überhaupt Lösungen zu finden. Dafür werden andere Leute bezahlt. Was der BLV aber tun kann und auch macht, ist, Erfahrungen aus der Praxis zu bündeln und die dann an die EntscheidungsträgerInnen weiterzugeben, damit die dann gute und praktikable Entscheidungen treffen können. Starten wir also mal rein in die Vorschläge des BLVs. Und ihr könnt es euch schon denken, das sind oft nicht die Lösungen, die die schnellen Ergebnisse bringen und auch nicht die Lösungen, die am günstigsten sind. Das macht sie wahrscheinlich für die Politik unattraktiver. Genug Vorgeplänkel. Was sind die konkreten Lösungsvorschläge des BLVs? Wir haben sie für euch in insgesamt 5 Punkte unterteilt.
Bereits getroffene dienstrechtliche Maßnahmen zurücknehmen. Eingeschränkte Möglichkeiten, in Teilzeit zu gehen, verpflichtend 1 Stunde Unterricht die Woche mehr an Grundschulen, die auf einem Arbeitszeitkonto gesammelt und irgendwann zurückgegeben werden, keine Genehmigungen für ein Sabbatjahr an einigen Schularten, Aussetzen des Antragsruhestandes. All das sind Maßnahmen, die das KM in Bayern unter Kultusminister Piazzolo als Notmaßnahmen erlassen hat, um der sich immer weiter verschärfenden Situation des Lehrkräftemangels entgegenzuwirken. Die führen aber nur dazu, dass die ohnehin schon stark geforderten Lehrkräfte mehr arbeiten und eher Gefahr laufen, dauerhaft auszufallen. Das haben wir ja in der letzten Folge näher beleuchtet. Deshalb fordert der BLV klar, diese dienstrechtlichen Maßnahmen angehen und zeitnah auflösen bzw. wieder ermöglichen.
Unterstützung durch andere Professionen, Digitalisierung, multiprofessionelle Teams und Verwaltung. Genau wie die Schulen und Klassenzimmer wird auch das Aufgabengebiet der Lehrkräfte seit Jahren immer vielfältiger. Da dies aber nicht von den einzelnen Lehrkräften zu stemmen ist, braucht es dringend Unterstützung durch andere Professionen. Sei es im Bereich der Digitalisierung, durch zum Beispiel externe Systemadministratoren, durch multiprofessionelle Teams im Klassenzimmer oder zusätzliches Personal und Unterstützung von Seiten der Schulverwaltung.
Unterrichtsqualität gewährleisten. Natürlich darf auch der Unterricht und dessen Qualität nicht leiden. Hier braucht es dringend der Klassengröße entsprechend große Räume oder wenn das schwierig ist, wir verweisen an dieser Stelle auf unsere Folge 4, in der wir ausführlicher über das Thema Schulausstattung gesprochen haben, wenigstens die Anpassung der Klassengröße an die räumlichen Gegebenheiten. Dazu braucht es weiterhin eine ganzheitliche Bildung. Und dazu gehören auch die schönen Fächer wie Kunst, Musik oder Werken, die gerne mal zu kurz kommen, weil es entweder auch hier an Ausstattungen mangelt oder weil, wie kürzlich erst beschlossen, Stunden eingespart werden, um mehr Deutsch und Mathe zu unterrichten. Und auch die Förder- und Fachlehrkräfte können einen großen Mehrwert für die Unterrichtsqualität leisten, wenn sie für die entsprechenden Fachunterrichtsstunden und den Förderauftrag eingesetzt werden und nicht ausfallende Stunden vertreten müssen.
Lehrkräftebildung und Quereinsteiger. Wenn sich die Gesellschaft und damit auch die Schule immer weiter verändern, dann muss zwangsweise auch die Lehrkräfteausbildung mitgehen und immer wieder modernisiert werden. Daher ist es wichtig, alle Phasen der Lehrkräfteausbildung und vor allem das Studium und das Referendariat so zu gestalten, dass es flexibler ist. So kann dann auch besser auf den sich immer wieder verändernden Bedarf an den einzelnen Schularten reagiert werden.
Wertschätzung vor allem für belächelte Schularten. Zuletzt noch ein Punkt, der diesmal nicht nur in den Verantwortungsbereich des Kultusministeriums fällt, sondern in den der gesamten Gesellschaft. Als Lehrkraft bekommt man nicht immer viel Wertschätzung für den eigenen Beruf. Vor allem, umso jünger die Kinder sind und umso niedriger der Bildungsabschluss der Schulart ist, an der man unterrichtet. Grundschulmausi, Basteldiplom oder nur Hauptschullehrkraft als Kommentierung von Grund- und Mittelschullehrkräften drücken diese fehlende Wertschätzung aus. Deshalb braucht es für die Attraktivität des Lehrberufs zusätzlich zu den eben genannten Punkten Wertschätzung seitens der Politik durch ein gleiches Gehalt für Lehrkräfte, egal an welcher Schulart. Und es braucht natürlich auch die Gesellschaft, die erkennt, was ihre Lehrkräfte leisten und das unter den widrigsten Bedingungen.
Damit wir uns in dieser Staffel nicht wiederholen, können wir feststellen, Zum aktuellen Schulsystem haben wir alles gesagt. Es geht also in Richtung Ende dieser Staffel. Damit schließen wir für uns ein riesiges Projekt ab. Eins, an dem wir über 2 Jahre gearbeitet haben. An dieser Stelle sind wir übrigens auf Seite 90 des Skripts, das wir nutzen, um den Moderationstext zu schreiben. Es ist also fast ein ganzes Buch geworden. Eine Sache ist aber noch offen. Und zwar die Frage, wie es denn eigentlich weitergeht. Können wir auf Veränderungen hoffen? Das wollen wir in der nächsten Folge Bildungsblick zusammen mit Simone Fleischmann klären. Die gibt uns Einblicke in die aktuelle Bildungspolitik und sagt uns, was sich schon verändert hat und was sich vielleicht noch ändern wird. Außerdem wollen wir mit Simone einige noch offene Fragen klären, die uns schon seit der Produktion des Podcasts beschäftigt haben. Die Folge mit Simone hört ihr bald hier. Wir planen, die Folge in 2 Wochen zu veröffentlichen. Bis dahin also. Das war die 2. Hälfte von der 5. Folge der 1. Staffel Bildungsblick. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLLV Wirtschaftsdienstes.